Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Murat Gökmen
und Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereihen ruhmreiche türkische Sportler, Thema des Tages und Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Nun die Meldung, meine Damen und Herren.
Der Streit zwischen Trump und dem Papst über den Iran hält an. Der US-Präsident veröffentlichte auf seinem Social-Media-Account Truth eine neue Stellungnahme zu seiner wachsenden Meinungsverschiedenheit mit Papst Leo. Trump hatte geschrieben, sollte bitte jemand Papst Leo mitteilen, dass der Iran in den letzten 2 Monaten mindestens 42.000 unschuldige, völlig unbewaffnete Demonstranten getötet hat und dass es absolut inakzeptabel ist, dass der Iran eine Atombombe besitzt. Dann fügte er hinzu, Amerika ist zurück. Diese Stellungnahme erfolgte 2 Tage, nachdem Trump Papst Leo in den sozialen Medien kritisiert hatte, er sei zu nachgiebig im Kampf gegen die Kriminalität und katastrophal in der Außenpolitik. Die Spannungen eskalierten, als Papst Leo, der erste in den USA geborene Papst, den Krieg der USA und Israels gegen den Iran kritisierte. Papst Leo erklärte, er habe keine Angst vor der Trump-Administration und werde die Schrecken des Krieges weiterhin verurteilen. Die Grundlage für Trumps Behauptung vom Januar, 42.000 Menschen seien bei regierungsfeindlichen Protesten im Iran getötet worden, ist weiterhin unklar. Die iranische Regierung gibt die Zahl der Todesopfer mit 3.117 an, während ausländische Gruppen von rund 7.000 Toten sprechen. Mai Soto, die UN-Sonderberichterstatterin für den Iran, erklärte, dass mindestens 5.000 Menschen gestorben seien, die tatsächliche Zahl aber bis zu 20.000 betragen könnte. Die Atomenergiebehörde der Vereinten Nationen stellte unterdessen fest, wonach es keine Beweise dafür gebe, dass der Iran Atomwaffen herstelle.
Der Internationale Währungsfonds, IWF, hat gewarnt, dass die Eskalation des Krieges gegen den Iran und die Störungen auf den Ölmärkten die Weltwirtschaft an den Rand einer Rezession bringen könnten. Im schlimmsten Fall prognostiziert der IWF, dass aufeinanderfolgende Schocks auf den Energiemärkten das globale Wirtschaftswachstum von 3,1% auf 2% reduzieren werden. Demnach werden die Ölpreise voraussichtlich 2026 durchschnittlich 110 US-Dollar und 2027 durchschnittlich 125 US-Dollar betragen. Das optimistische Szenario des IWF basiert auf der Annahme, dass der Konflikt nur von kurzer Dauer sein wird und sich die Ölpreise in der zweiten Jahreshälfte 2026 normalisieren und im Jahresdurchschnitt bei 82 US-Dollar liegen werden. Der sogenannte Mittelweg-Szenario geht hingegen von einem länger andauernden Konflikt aus. Laut dieser Prognose werden die Ölpreise in diesem Jahr voraussichtlich bei rund 100 US-Dollar pro Barrel und im Jahr 2027 bei 75 US-Dollar liegen, während das globale Wachstum voraussichtlich von 3,4% auf 2,5% sinken wird. IWF-Chefökonom Pierre-Olivier Gourinchas erklärte, die Wahrscheinlichkeit dieses negativen Szenarios steige aufgrund der anhaltenden Störungen im Energiesektor und des Fehlens einer klaren Lösung zur Beendigung des Konflikts. Der IWF erklärte, Regierungen müssen angesichts steigender Energiepreise möglicherweise Maßnahmen wie Treibstoffsubventionen, Preisobergrenzen oder Steuersenkungen ergreifen, um die Bevölkerung zu unterstützen. Die Organisation mahnte jedoch, dass diese Maßnahmen gezielt und befristet sein sollten, um einen Anstieg des Haushaltsdefizits und der Staatsverschuldung zu vermeiden.
Chinas Präsident Xi Jinping ist in Peking mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov zusammengetroffen, wie staatliche Medien berichteten. Der russische Außenminister befindet sich auf einem zweitägigen Besuch in China. Im Mittelpunkt seiner Gespräche stehen die bilateralen Beziehungen sowie die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine. Peking empfängt diese Woche mehrere Staats- und Regierungschefs, darunter auch Pedro Sanchez, Mohammed bin Zayed al-Nahyan und Tolam.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
US-Vizepräsident J.D. Vance erklärte, Präsident Donald Trump strebe ein umfassendes, kein begrenztes Abkommen mit dem Iran an. Vance sagte, die Gespräche würden im Rahmen einer fragilen, fast eine Woche anhaltenden Waffenruhe fortgesetzt. In Georgia erklärte Vance, die Waffenruhe halte an und fügte hinzu, dass Trump kein kleines Abkommen wolle. Vance äußerte sich zudem optimistisch über die globalen Auswirkungen eines möglichen Abkommens.
Nach Angaben des US-Zentralkommandos CENTCOM hat die US-Blockade iranischer Häfen die Wirtschaftstätigkeit des Landes vollständig zum Erliegen gebracht. CENTCOM-Kommandeur Admiral Brad Cooper äußerte sich auf der Social-Media-Plattform zu der Blockade. Cooper betonte, die US-Streitkräfte hätten eine vollständige Blockade der iranischen Häfen verhängt und wies darauf hin, dass 90% der iranischen Wirtschaft vom internationalen Seehandel abhängen. In weniger als 36 Stunden seit Beginn der Blockade haben die US-Streitkräfte den gesamten Seehandel mit dem Iran vollständig unterbunden, so Cooper. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, die Straße von Hormuz zu blockieren, nachdem die Verhandlungen mit dem Iran in Pakistan gescheitert waren. Gestern gab CENTCOM bekannt, dass die US-Blockade der iranischen Häfen von über 10.000 Soldaten sowie Dutzenden Kriegsschiffen und Kampfflugzeugen durchgeführt wird.
Eine europäische Bürgerinitiative zur Aussetzung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel hat die Marke von 1 Million Unterschriften überschritten, wie die Organisation mitteilten. Die Kampagne mit dem Titel Gerechtigkeit für Palästina wurde im Januar 2026 gestartet. Sie ist die Initiative, die seit Einführung des Messianismus diese Schwelle am schnellsten erreicht hat. Auch in 10 EU-Ländern wurden die erforderlichen Unterschriften gesammelt, mehr als die Mindestanzahl von 7. Die Initiative fordert die EU auf, das Abkommen auszusetzen und verweist dabei auf mutmaßliche Verstöße gegen internationales Recht und Menschenrechte.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat gesagt, die US-Friedensunterhändler seien durch den Iran-Krieg abgelenkt. Gegenüber ZDF erklärte er, sie hätten keine Zeit für die Ukraine. Zelensky warnte zudem vor Unterbrechungen der US-Waffenlieferungen. Steve Witkoff und Jared Kushner konzentrierten sich auf die Iran-Gespräche. Er beschrieb sie als pragmatisch, aber auf der Suche nach noch mehr Dialog mit Wladimir Putin. Zelensky warnte, Russland werde sich ohne Druck nicht abschrecken lassen.
Das US-Militär hat bekannt gegeben, dass bei einem Angriff auf ein mutmaßliches Drogenboot 4 Menschen getötet wurden. Das US-Südkommando teilte mit, der Angriff habe im östlichen Pazifik stattgefunden. Es handelt sich um den 4. tödlichen Angriff innerhalb von 4 Tagen. Die Zahl der Todesopfer stieg seit Beginn der Operation im September auf 175. Die US-Küstenwache stellte die Suche nach einem Überlebenden des Angriffs vom Wochenende ein. Bei einem Angriff am Montag kamen 2 Menschen ums Leben. 2 Angriffe am Samstag forderten 5 Todesopfer, eine Person überlebte.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the Voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Ses Radyosu.
Ovdi Radyo Blas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio la voce della Türkiye.
Esta es la voz de
Türkiye.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
Юфлет Зари и Тюркия.
Чалиши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
Инджам Кара, Радио Садоя Тюркия.
Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
Петерчия Радио Садгури, Тюркия Скма.
Овода, Тюркия Вину, Радио Садгури.
Айч Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия Овоза.
Гиплеяр Тюркияның тети радиосы.
Е Садай Тюркия.
Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
Эдо и фонетис Тюркия.
Олди радио глас Тюркия.
Гидарреди Амурият Тюркия.
Ini adalah Radio Suara Turkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
Este Radio Voz de Turkiye.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
It Turkiye hangia radioya? Oldu Radio Glas Turkiye.
Turkiye une radiosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Bilmem ne
überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen. Ruhmreiche türkische Sportler.
Heute möchten wir Ihnen einen Basketballstar der türkischen Sportgeschichte vorstellen. Ein Name, der unser Land stolz auf den Basketballfeldern vertreten hat und die türkische Flagge in der NBA in die höchsten Höhen getragen hat. Hidayet Türkoğlu. Wir werden gemeinsam sein Leben, seine Karriere und das Vermächtnis, das er hinterlassen hat, erkunden. Hidayet Türkoğlu wurde am 19. März 1979 in Istanbul geboren. Schon in jungen Jahren fiel seine Leidenschaft für Basketball auf. Er entwickelte seine Fähigkeiten in den Basketballschulen Istanbuls. Mit seiner Körpergröße, breiten Schultern und außergewöhnlichen Händen war er körperlich wie geschaffen für den Basketball. Doch was ihn wirklich einzigartig machte, war seine herausragende Spielintelligenz. Im Nachwuchssystem des türkischen Basketballverbands konnte sich Türkoğlu schnell beweisen und trat in jungen Jahren dem Kader von Efes Pilsen bei. Die Erfahrung in diesem traditionsreichen europäischen Verein war der wichtigste Schritt, der ihn auf die NBA vorbereitete. Der NBA Draft, das jährliche Auswahlverfahren, ist ein großes Event, bei dem die Teams der größten Basketballliga der USA nacheinander junge Talente verpflichten. Im Jahr 2000 wurde Hidayet Türkoğlu an 16. Stelle von den Sacramento Kings ausgewählt. Das bedeutete, dass er weltweit als der 16. wertvollste junge Spieler galt, ein stolzer Moment für den türkischen Basketball. In seinen ersten Saison spielte er als Ersatzspieler, konnte aber Jahr für Jahr mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das Spielen bei den Sacramento Kings neben legendären Spielern wie Vlade Divac, Chris Webber und Peja Stojkovic trug wesentlich zu seiner Entwicklung bei. Der Höhepunkt von Hidayet Türkoğlu's Karriere war zweifellos seine Zeit bei den Orlando Magic. 2004 kam er zum Team und wurde innerhalb weniger Saisons zu einem der Führungsspieler. In der Saison 2007 bis 2008 war er gemeinsam mit Dwight Howard Teil eines dynamischen Duos und einer der wichtigsten Spieler des Teams. Die Saison 2008 bis 2009 war für Türkoğlu wirklich historisch. Die Orlando Magic erreichten das NBA-Finale der Eastern Conference und schließlich die NBA Finals. Auf diesem unglaublichen Weg erzielte Türkoğlu durchschnittlich 19,5 Punkte, 5,5 Rebounds und 4,3 Assists, beeindruckende Zahlen, die seine damalige Größe verdeutlichen. Besonders im zweiten Spiel der Eastern Conference Finals gegen die Cleveland Cavaliers erzielte er in der letzten Sekunde der Verlängerung einen entscheidenden Dreierpunktwurf, ein Moment, der in die NBA-Geschichte einging. Dank solcher Leistung wurde Hidayet Türkoğlu am Ende der Saison 2008 bis 2009 als Most Improved Player, am meisten verbesserter Spieler, ausgezeichnet, einer der prestigeträchtigsten individuellen Preise, den ein türkischer Spieler in der NBA gewinnen kann. Hidayet Türkoğlu's Erfolge beschränkten sich nicht nur auf seine NBA-Karriere. Mit der türkischen Nationalmannschaft vertrat er sein Land auf zahlreichen internationalen Bühnen. Bei der FIBA-Weltmeisterschaft 2010 spielte er eine entscheidende Rolle, dass Türkiye die Silbermedaille gewann. Dieser Erfolg, der als größter Erfolg der türkischen Basketballgeschichte gilt, war maßgeblich seinem Leadership und seiner Leistung zu verdanken. Auch bei der Europameisterschaft repräsentierte Türkoğlu Türkiye. Über viele Jahre war er ein unverzichtbarer Spieler des Nationalteams. Mit entscheidenden Punkten und seiner Führungsqualität wurde er auch für junge türkische Basketballer zu einer Inspirationsquelle. Nach seinen Erfolgen bei den Orlando Magic wechselte Türkoğlu zu den Toronto Raptors, kehrte kurz zu den Magic zurück und spielte in den letzten Jahren seine Karriere bei den Phoenix Suns, Los Angeles Clippers und Oklahoma City Thunder. Insgesamt bestritt er über 900 NBA-Spiele und erzielte im Durchschnitt 12,6 Punkte, 4,3 Rebounds und 3,4 Assists pro Spiel. 2014 beendete Türkoğlu nach rund 14 NBA-Saisons seine Karriere und kehrte nach Türkei zurück. Hier begann er ein neues Kapitel als Sportfunktionär und trug weiterhin zur Entwicklung des türkischen Basketballs bei. Was Hidayet Türkoğlu von anderen Spielern unterschied, war seine Fähigkeit, mit 2,08 Metern Körpergröße und langen Armen das Spiel zu gestalten. Als Flügelspieler konnte er sowohl von außen treffen, als auch die gegnerische Verteidigung lesen und seine Mitspieler in die richtigen Positionen lenken. Diese Vielseitigkeit machte ihn zu einem Vorreiter des modernen Basketballs. Besonders in entscheidenden Momenten bewahrte er Ruhe und traf seine Würfe mit hoher Quote, ein Beweis für seine Eliteklasse. NBA-Analysten bezeichnen ihn oft als Big Shot Maker, also als Spieler, der in den großen Momenten punkten kann. Hidayet Türkoğlu setzte seine Beiträge zur Entwicklung des Basketballs fort, indem er in führenden Positionen im türkischen Basketballverband tätig war. Als Präsident und Funktionär arbeitete er an der Weiterentwicklung des Nachwuchssystems, an internationalen Beziehungen und an der Stärkung der Nationalmannschaft. Viele türkische Basketballspieler, die seinen Weg gingen, träumen heute davon, in der NBA zu spielen. Türkoğlu zeigte nicht nur, wie hoch ein Sportler steigen kann, sondern auch, welche Werte man bewahren sollte, während man sein Land stolz vertritt. Die Geschichte von Hidayet Türkoğlu zeigt uns ein Bild von Ausdauer, Fleiß und einem stolzen Weg. Mit dem NBA Most Improved Player Award, der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2010 und Hunderten von NBA-Spielern hinterließ Türkoğlu einen unauslöschlichen Eindruck in der türkischen Sportgeschichte. Wir ehren Hidayet Türkoğlu mit Respekt und wünschen ihm weiterhin Gesundheit und Erfolg. Auf Wiederhören!
Ruhmreiche türkische Sportler.
Artık beni kötü hatırla, ne bileyim hatırlanacak bir şey kaldıysa. Güvendiğim şu dağlarda orman yangınları, seni unutmak denen şey, gözümün bıçakları batar bazen.
Mesele yoksa çıkıyorum zıvanadan. Demiştin ki güzel adamdı, gülüyorum numaradan. Efendim şu dağlarda orman yangınları seni affetmek denen şey sırtımın bıçakları batar bazen fena. Niye baktın da
Türkiye'ye.
Meine Damen und Herren, mit der fortschreitenden technologischen Entwicklung hat sich künstliche Intelligenz rasant verbreitet und ist inzwischen in nahezu allen Lebensbereichen präsent. Nun scheint sie auch auf dem Schlachtfeld immer stärker an Bedeutung zu gewinnen. Der US-Generalstab hat aus erster Hand bestätigt, dass bei Angriffen auf Iran in erheblichem Umfang künstliche Intelligenz eingesetzt wurde. Auch die israelische Regierung erklärte, dass sie insbesondere bei der Identifizierung sensibler Ziele auf diese Technologien zurückgreift. Damit wird der direkte Einfluss von künstlicher Intelligenz auf Kriegsführung erstmals so deutlich und umfassend sichtbar. Gleichzeitig wirft diese Entwicklung zahlreiche Fragen auf. Wozu ist künstliche Intelligenz inzwischen in der Lage? Wie verlässlich ist es, solche Prozesse ihr zu überlassen? Und befinden sich Länder wie Türkei bereits auf diesem Niveau, auf dem sie künstliche Intelligenz im militärischen Einsatz nutzen können? Antworten auf diese und weitere Fragen lieferte der Technologie- und Strategieexperte Alper Özbilen im Gespräch mit TRT Haber, das wir nun mit Ihnen teilen. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz auf dem Schlachtfeld? Auf diese komplexe Frage gibt Özbilen zunächst einen verständlichen Überblick. Er erinnert daran, dass künstliche Intelligenz bereits zuvor in Spezialoperationen, in der Nachrichtengewinnung sowie in verschiedenen Waffensystemen eingesetzt wurde, allerdings meist isoliert auf Ebene einzelner Plattformen und Anwendungen. Zum Beispiel wurden KI-gestützte Systeme in Bereichen wie Zielerkennung, Navigation, unbemannter Systeme oder Bildanalyse eingesetzt, erklärt Özbilen. Die aktuelle Entwicklung gehe jedoch deutlich darüber hinaus. Künstliche Intelligenz ist nicht mehr nur eine unterstützende Technologie innerhalb einzelner Systeme, sondern entwickelt sich zu einer Ebene, die die Koordination ganzer Operationen beschleunigt. Özbilen verweist darauf, dass bereits im Ukraine-Krieg KI-gestützte Systeme sowohl an der Front als auch im Hinterland weit verbreitet eingesetzt wurden. Heute rücke künstliche Intelligenz zunehmend ins Zentrum von Entscheidungsprozessen und verleihe diesen eine bislang unerreichte Geschwindigkeit. Künstliche Intelligenz wird vom Unterstützungselement zum zentralen Faktor. An dieser Stelle trifft Özbilen eine zentrale Feststellung. Deshalb sollten wir nicht mehr von KI-gestützter Kriegsführung sprechen, sondern von KI-basierten Kriegsbedingungen. Weiter sagt Özbilen, in der jüngeren Vergangenheit wurden nachrichtendienstliche Analysen trotz gewisser Automatisierung stark durch menschliche Arbeit geprägt. Informationen aus unterschiedlichen Quellen und Feldberichte wurden von verschiedenen Teams ausgewertet. Es dauerte, bis all diese Daten zusammengeführt und in ein Gesamtbild überführt wurden. Heute kann künstliche Intelligenz diesen riesigen Datenmengen gleichzeitig analysieren, verknüpfen und den Entscheidungsträgern deutlich schneller ein Gesamtbild liefern. Gleichzeitig warnt Özbilen davor, daraus falsche Schlüsse zu ziehen. Dass künstliche Intelligenz Prozesse beschleunigt, bedeutet nicht, dass Kriege schneller enden. Im Gegenteil, sie kann neue, bislang unbekannte Komplikationen und sogar eine Ausweitung von Konflikten begünstigen. Özbilen macht das Thema konkreter. So könne KI beispielsweise Bewegungsmuster feindlicher mobiler Raketensysteme analysieren. Auch bei der Positionierung von Luftverteidigungssystemen, der Aktivität militärischer Einrichtungen, Veränderungen bei Radar und elektronischen Signalen oder der Kommunikationsdichte in Kommando- und Kontrollnetzwerken spiele sie eine wichtige Rolle. Satellitenbilder, Aufklärungsdaten unbemannter Systeme, Open-Source-Informationen und Signale aus verschiedenen Sensoren bilden riesige Datenmengen. Werden diese durch künstliche Intelligenz ausgewertet, lassen sich sowohl militärische Infrastrukturen kartieren als auch Veränderungen auf dem Schlachtfeld deutlich schneller erkennen. Das erzeugt innerhalb konventioneller Kriegsführung eine neue Asymmetrie. Die Seite, die Daten schneller verarbeiten kann, gewinnt einen entscheidenden Vorteil bei der Bestimmung des Kriegstempos, so Özbilen. Dass künstliche Intelligenz im militärischen Bereich so stark an Bedeutung gewinnt, führt auch zu Sorgen und Ängsten. Für Özbilen geht es jedoch nicht darum, Angst zu haben, sondern den Wandel richtig zu verstehen und sich darauf vorzubereiten. Er bezeichnet künstliche Intelligenz als Kriegsmultiplikator und erklärt, dieser Faktor wird die Geschwindigkeit von Kriegen, Entscheidungszyklen und den Wettbewerb im Bereich der Aufklärung grundlegend verändern. Wir stehen erst am Anfang dieser neuen Ära, die sich deutlich von der Vergangenheit unterscheidet. Kann Türkiye künstliche Intelligenz auf dem Schlachtfeld einsetzen? Bevor er diese Frage direkt beantwortet, verweist Özbilen auf die bereits vorhandene Grundlage. Die in der türkischen Verteidigungsindustrie entwickelten unbemannten Systeme und die vielfältigen Sensornetzwerke bilden eine wichtige Basis. Der entscheidende Punkt liegt jedoch woanders. Das zentrale Thema ist die Integration. Es ist entscheidend, wie schnell die Sensoren einzelner Plattformen sowohl mit dezentralen als auch zentralen KI-basierten Analyse- und Entscheidungsebenen verknüpft werden können. Und abschließend betont Özbilen, im zukünftigen Gefechtsfeld wird nicht nur die Anzahl und Vielfalt der Plattformen entscheidend sein. Vielmehr ist die Frage, wer kann die gewonnenen Daten schneller und präziser in Entscheidungen umsetzen? Die Antwort darauf wird zeigen, wer in dieser neuen Ära die Nase vorn hat. Auf Wiederhören.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Öncesinden belliydi sahte duygularım. Anlamazlıktan geldim masaldı uykularım. Oysa bir çok sözün gölgesi oyunlarının. Bu
derse ihtiyacın var, aklın olmayanım. Düşmem bir daha yalnızlık korkularına. Her şey eskide kaldı bir çift lafınla. Alınsın artık bence bunca laftan sonra. Yalanını al da artık sus zaten konuşma. İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşksa. Nasıl da diz çöktürdü gecelik adına. Alınsın artık bence bunca laftan sonra. Yalanını al da artık sus zaten konuşma. İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşksa. Nasıl da diz çöktürdü gecelik adına. Her şey eskide kaldı bir çift lafınla. Alınsın artık bence bunca laftan sonra. Yalanını al da artık sus zaten konuşma. İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşksa. Nasıl da diz çöktürdü iki gecelik adına. Alınsın artık bence bunca laftan sonra. Yalanını al da artık sus zaten konuşma. İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşksa. Nasıl da diz çöktürdü iki gecelik adına. Alınsın artık bence bunca laftan sonra. Yalanını al da artık sus zaten konuşma. İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşıksa. Nasıl da diz çöktürdü iki gecelik adına. Alınsın artık bence bunca laftan sonra. Yalanını al da artık sus zaten konuşma. İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşıksa. Nasıl da diz çöktürdü iki gecelik adına.
Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge erörtern wir das Thema Die gewissenhafte Stimme Aserbaidschans, Bahtiyar Vahapzadeh. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Am 16. August 1925 begann im aserbaidschanischen Şeki im Schatten der Stille ein neues Leben. Als Bahtiyar Vahapzadeh das Licht der Welt erblickte, wirkten das besorgte Gesicht seines Vaters Zekeriya Bey und das blasse Antlitz seiner Mutter Hanım Hatun wie stille Vorboten der kommenden Stürme. Noch als Säugling wurde er behutsam in die Arme seines kinderlosen Stiefbruders Mahmud und dessen Ehefrau Gülser Hanım gelegt. Dieser Wechsel sollte ganze 21 Jahre lang ein Geheimnis bleiben. In dem erschütternden Moment, als der junge Bahtiyar während seiner Universitätsjahre erfuhr, dass die Menschen, die er für seine Eltern gehalten hatte, in Wirklichkeit sein Bruder und seine Schwägerin waren, erlebte er einen tiefen inneren Bruch. Doch diese persönliche Identitätskrise stürzte ihn nicht in ein Vakuum, vielmehr bereitete sie den Boden für die Entstehung eines Intellektuellen, der die Begriffe Wahrheit und Zugehörigkeit in den Mittelpunkt seines Lebens stellte. Der Schmerz über diese Wahrheit hinsichtlich seiner eigenen Wurzeln entwickelte sich später zu einer gewaltigen gesellschaftlichen Stimme, die die historischen Wurzeln und Fesseln eines ganzen Volkes hinterfragte. Auch wenn die späte Erkenntnis seiner wirklichen Familie in seiner Seele eine kaum zu füllende Leere hinterließ, wurde die bedingungslose und tiefe Liebe seiner Schwägerin Gülsar Hanım zu einem Zufluchtsort für dieses Trauma. Seine Verbundenheit mit dieser Frau, die ihn wie ihr eigenes Kind in ihr Herz schloss, ließ einige der lyrischsten und traurigsten Muttergedichte der türkischen Literatur entstehen. Die Gedichte »Meine Mutter« und »Ist meine Mutter gestorben« sind nicht nur Klagen über einen biologischen Verlust, sondern Ausdruck des einzigen absoluten Hafens, den der Dichter in seiner komplexen Suche nach Zugehörigkeit fand, die bedingungslose Liebe. Die Verse, die die Erschütterung in der Seele des Dichters und die tiefe Leere, die der Tod hinterließ, spürbar machen, sind die reinsten Tränen, die aus seiner Feder flossen. Was ist das für eine Welt? Ich verstehe es nicht. Der Atem, der dich heute wärmte, ist zu Eis geworden. Das Wandeln eines Menschen auf der feinen Linie zwischen dem Falschen und dem Wahren in seiner eigenen Lebensgeschichte machte Vahapzade zu einem Schriftsteller, der zeitlebens der Aufrichtigkeit und der nationalen Wahrheit nachjagte. Unter der eisernen Faust des Sowjetregimes ein Werk zu schreiben, das die Teilung Aserbaidschans zwischen Russland und Iran durch den Fluss Aras thematisiert, bedeutete unter den damaligen Umständen buchstäblich Selbstmord. Doch Vahapzade ging dieses Risiko mit seinem Gedicht Gülistan ein. Dieses Werk, das zunächst in einer lokalen Zeitung in seiner Heimatstadt Şeki veröffentlicht wurde, löste in kurzer Zeit große Empörung aus. Diese Verse, die furchtlos die Zerrissenheit seines Landes anprangerten, stellten die Regeln des sowjetischen Apparats völlig auf den Kopf. Als Preis für diesen mutigen Schritt wurde Vahapzade für 2 Jahre von seiner Lehrtätigkeit an der Universität suspendiert. In den Augen des Volkes jedoch wurde er zu einem nationalen Helden, der mit 2 Flügeln fliegt, indem er die Sprache als Kunst der Verteidigung von Ideen gegen eine politische Autorität einsetzte, die großen Druck auf die Türken ausübte, bewies er der ganzen Welt, wie ein Künstler allein mit Worten zu einem Zentrum des Widerstands werden kann. Für Bahtiyar Vahapzade war die Sprache nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern die Existenzurkunde seines Volkes. Sein berühmter Vergleich im Gedicht »Lateinische Sprache«, den er gegen die Assimilationspolitik der Sowjetunion anstellte, ist auch heute noch eine aktuelle soziologische Feststellung. Der Dichter stellte Zivilisationen gegenüber, deren Völker zwar ausgestorben sind, deren Sprache aber weiterlebt, wie das Lateinische, und Gesellschaften, deren Völker leben, deren Sprache jedoch gestorben ist und damit ihre Identität verloren haben, und sprach eine eindringliche Warnung aus. Das Gedicht »Meine Muttersprache«, das ab 1972 auch in Türkiye mit großer Bewunderung aufgenommen wurde, erhob Vahapzades Sprachkampf wie eine Fahne. In einer Zeit, in der es unter sowjetischem Druck sogar als Verbrechen galt, das Wort Muttersprache auszusprechen, pflanzte er seinem Volk mit den Worten »Wenn ich eine Sprache habe, dann existiere ich auch« einen nationalen Geist ein. Für ihn war die Sprache selbst das Vaterland. Als am 20. Januar 1990 russische Panzer in Baku einrückten, war Vahapzade nicht mehr nur ein Dichter, sondern ein Mann der Tat. Am Tag nach diesem blutigen Massaker brachte er die Ehre und den Schmerz seines Volkes vor die Welt und beschrieb die Wirkung dieser Tragödie auf seine eigene Seele mit den Worten »An jedem Tag bin ich auch in mir selbst gestorben«. In seiner Philosophie ist der Künstler kein Mensch, der sich in einen Elfenbeinturm zurückzieht, sondern ein Diener des Volkes. Vahapzades Treue zum nationalen Gedächtnis zeigte sich nicht nur auf den öffentlichen Plätzen, sondern auch in der Wiederherstellung historischer Gerechtigkeit. Die erste Unterschrift für die Überführung der sterblichen Überreste des großen türkischen Intellektuellen Hüseyin Cavit, eines Opfers der stalinistischen Verfolgung, in die Heimat stammt von ihm. Mit den Worten, der Dichter ist jemand, der mit den Sorgen anderer lebt, widmete er seine Kunst der Zukunft seines Volkes. Bahtiyar Vahapzade, der am 13. Februar 2009 von uns ging, wurde mit 9 Theaterstücken, 11 wissenschaftlichen Publikationen, Dutzende Monographien und Tausenden von Versen zu einer der ewigen Säulen der türkischen Welt. Mit Werken wie Feryat, die zweite Stimme und das Schwert, das uns selbst schneidet, trug er die Idee der Einheit der türkischen Nation von den Dünen in die Herzen. Das Leben und das Vermächtnis Vahapzades flüstern uns stets diese uralte Wahrheit zu. Wenn ein Künstler es schafft, das Gewissen seines Volkes zu sein, kann er allein mit seinen Worten das Schicksal eines Volkes verändern. Er wusste, dass Gedichte nicht sterben, denn diese Gedichte waren die Fackel, die ein Volk auf seinem Weg von der dunklen Nacht zum hellen Morgen trug. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt. Hier ist die Stimme Türkiye's.
Thank you.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعة صوت ترکیه.
دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
ترکیه‌نین سس رادیوسو.
کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
استا اس لا ووس ده ترکیه.
سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
Юфлет Зари и Туркия.
这里是 土耳其 之声 广播电台.
Инджан Кара, радио Садое Туркия.
Да, Туркия ганг радио да.
Хосуме Туркия и зайна радио Гаяна.
Петерчия радио Садбури Туркия скма.
Овода Туркия уни радио са.
Аич радио Воча Туркия. Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия овоза.
Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
Е сыдай Тюркия.
Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
Эво ифонетис Тюркия.
Олди радио глас Тюркия.
Гидар реди амурия Тюркия.
Ини адала радио суара Тюркия.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
Este es Radio Voz de Turquía.
Kochira wa Turkia no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkia.
Efir de Turkia o voz radio sa.
It Turkia hongia radio ya.
Ovde radio glas Turkia.
Turkia ina radio sa.
Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
Mein Name ist Tom. Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Murat Gökmen moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Ses Radyosu.
Gepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu.